Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und mir gegenüber, Hanna Gobrecht. Willkommen zurück aus dem Urlaub.
Ja, hallo, Yannick, und ein Hallo an alle da draußen.
Jetzt wollte dein Urlaub es so, Hanna, dass du trotzdem Borussias Spiel beim HSV im Stadion sehen konntest. Auch mir gegenüber wie jetzt, nur deutlich weiter entfernt. Ich auf der Pressetribüne, du auf der Gegengeraden. Gut, haben wir mal zwei Blicke auf so ein Spiel aus verschiedenen Blickwinkeln. Aber wir müssen ja auch über diese ganze Woche reden, denn der letzte Stand hier im Podcast ist ja der, Borussia ist mit einem 4:0 gegen den FC Augsburg ins Jahr gestartet. Man dachte sich, Mensch, hätte man nicht gedacht. Alles sah super aus. Und dann folgen ein 1:5 in Hoffenheim, eine richtige Klatsche, und dieses 0:0 beim Hamburger SV. Und ich würde sagen, so ein bisschen muss auch jetzt das Thema sein, was diese Spiele dann doch auch aufgrund trotz der sehr unterschiedlichen Ergebnisse gemeinsam hatten.
Ja, also unterm Strich, dass ich jetzt aus dem Urlaub komme und die Ergebnisse dann so sind, wie sie sind, das habe ich ja so auch nicht erwartet. Ich habe ja gegen Augsburg das 0:0 prognostiziert, was es dann jetzt in Hamburg gab. Genau so ein Spiel habe ich quasi da erwartet. Insgesamt ja eine Woche, in der sehr viel von den vergangenen Jahren drin steckte. Also sehr viel Positives, viel Negatives, vor allem in Hoffenheim. Ich habe das Spiel gegen Hoffenheim nicht gesehen, nicht sehen können und wusste zuerst vom Ergebnis, bevor ich mir die Zusammenfassung angeschaut habe. So. Und wenn man ja das Ergebnis kennt, dann guckt man sowas ja komplett voreingenommen und ganz anders. Ich habe mich aber jetzt gefragt, wenn ich jetzt dieses Spiel in Hoffenheim von Anfang an komplett gesehen hätte, was hätte ich dann gedacht, als ich die Anfangsphase beim HSV gesehen habe?
Ach so, ich hätte dir jetzt gesagt, was du gedacht hättest für das Spiel gegen Hoffenheim. Ich hätte dir gesagt, du hättest nach ungefähr 10 Sekunden ahnen können, dass dieses Spiel 1:5 ausgeht.
Und so ähnlich war ja mein Gedanke nach 10 Minuten spätestens in Hamburg, dass das Spiel auch hoch verloren werden könnte.
Ja, und dass man es vielleicht jetzt nicht so drastisch dachte, lag dann weniger an Borussia, sondern am HSV, der ja doch nicht so intensiv presst und dann doch eben auch nicht so klare Torchancen hatte. Sehr, sehr viele Abschlüsse. Was? 14 nach 22 Minuten oder so?
Und jeder, weiß es nicht, jeder Feldspieler vom HSV hat irgendwie bis zur 30. Minute einen Torabschluss abgegeben.
Genau, und wenn wir es jetzt umdrehen bei Borussia, ich meine, die ersten drei waren offiziell von Tabakovic, sprich, es hat bis in die Schlussphase gedauert, bis jemand anders außer Tabakovic bei Borussia einen abgegeben hat.
Ja, um jetzt zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen.
Was diese Spiele gemein hatten, ob sie quasi unter einen Deckmantel fallen.
Ja, mein Deckmantel wäre dann alles dabei aus den letzten drei Jahren, so wie ich es am Anfang gesagt habe.
So ein bisschen habe ich das auch zu Ruven Schröder in der Mixzone gesagt in Hamburg, als wir gesprochen haben, weil ich meine, er ist ja nun noch nicht so lange dabei wie wir in Gladbach. Da kann man nach so einer Woche auch nochmal sagen, herzlich willkommen bei Borussia Mönchengladbach, weil das eben schon wirklich so ein Abbild der letzten Jahre war. Es muss man sich auch mal jetzt diese drei Spiele und drei Ergebnisse auf der Zunge zergehen lassen. 4-0, 1-5, 0-0. Also ob es irgendwo bei Mannschaft mal so ein Spektrum gab, auch noch dann so genau mit der Mitte, dann 0:0 dabei. Ja, weiß ich nicht. Ad hoc ist auf jeden Fall sehr selten, aber man traut es eben genau Borussia Mönchengladbach zu. Und ja, ihr habt gesagt, gegen Hoffenheim dachte man nach wenigen Sekunden schon, als Moritz Nikolas da nach dem Anstoß Probleme hatte und es diesen Pressschlag gab, Hoffenheim fast das 1:0 gemacht hat, ui, das könnte schwierig werden, das dachte man nach 5, nach 10 Minuten, das dachte man nach dem 0:1 und na gut, dann fielen die Tore ja wie der Schnee in Hamburg letzte Woche. Ja, und irgendwie war dieses 1:5 ja fast schon glimpflich. Man hätte ja gerne mal gesehen, wenn Hoffenheim das mit der Intensität durchzieht, mit dieser auch Abschlussstärke, wie das ausgegangen wäre. Nun war eben genau das, was dem HSV fehlte. Der hat für seine Verhältnisse, wenn ich das so wahrnehme und man mit Leuten spricht, die den Hamburger SV noch häufiger sehen, schon ungewöhnlich intensiv auch gespielt und sehr mannorientiert, mit Erfolg eben. Ja, und Borussia hat sich dann möglichst ja kompakt eingeigelt und, wie soll man sagen, gehofft, dass es irgendwie gut geht, und verblüffenderweise ging es dann halt auch gut. Nur das würde ich eben in erster Linie dem HSV zuschreiben und nicht Borussia.
Dem HSV hat da vorne wirklich einfach ein eiskalter Vollstrecker gefehlt, der mal ja einfach einen besseren Abschluss vorweisen kann als so ein Schuss in die Arme von Moritz Nikolas, weil großartig strecken oder parieren musste er ja nicht, außer gegen Capaldo in der 19. Minute.
Genau, das war aber auch so ein Fall von, wenn er da die Ecke anvisiert, dann ist auch nicht mehr viel zu machen.
Ja, genau. Aber und sonst ja, das wird ja Moritz Nikolas auch unterschreiben, alles Bälle, bei denen er den Anspruch hat, die zu halten.
Hat er im Prinzip bei Sky so, als er darauf angesprochen wurde, dass er auch schön warm geschossen wurde, hat er so, ja, warm geschossen, jetzt, ja, waren halt viele Schüsse, aber mehr Quantität als Qualität. Ist ja bemerkenswert, da gehen 12 Bälle aufs Tor und es sind 1,25 Post-Shot Expected Goals. Hat mal nachgeguckt, das ist so ein Drittel dessen pro Schuss, was eigentlich auf Nikolas zufliegt.
Da hatte Gladbach dann einfach das Glück, dass der HSV die vielen Fehler ja eben nicht bestraft hat. Also das war ja mit Ball, ich glaube, da gibt's ja, also da fällt mir bei jedem Feldspieler auch irgendeine Szene ein, Luka Netz mit dieser Flanke hinters Tor oder ja, Flanke kann man es dann ja fast nicht mehr nennen. Reitz Engelhardt in der Mitte andauernd mit Abspielfehlern. Ja, verheerend dann auch dieses Ding von Honorar in der zweiten Halbzeit bei dieser aussichtsreichen Kontersituation.
Wolltest du fragen, welches meinst du?
Ja, die, was auch so ein bisschen sinnbildlich dafür steht, dass er jetzt so in diesem Jahr noch so gar nicht in den Tritt kommt und darunter leidet dann auch die gesamte Offensive, darunter leidet Tabakovic, weil bei ihm halt wenig ankommt. Er hat ja jetzt auch, glaube ich, keinen Schuss aufs Tor abgegeben. In Hoffenheim gänzlich ohne Abschluss gewesen.
Kein aufs Tor, ja.
So, und ja, ist schwierig. Und ich frage mich jetzt auch, jetzt wie gesagt, komme aus dem Urlaub zurück, oft genug gesagt, was sagen jetzt die ersten drei Spiele des neuen Jahres über Gladbachs Zustand aus und auch über den Rest der Saison? Und ich bin da einfach so zu dem Entschluss gekommen, das ist all das ist genau das, was man gerade irgendwie so erwarten kann und was wahrscheinlich bis zum Saisonende noch häufiger passieren wird. Ich glaube nicht, dass da nochmal eine Siegesserie kommt mit 4 Siegen in Folge. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie 4-mal hintereinander verlieren. Irgendwie werden sie jedes dritte Spiel gewinnen und am Ende dann die notwendigen Punkte haben, um die Klasse zu halten. Ich bin jetzt nicht an einem Punkt wie vergangene Saison oder dann auch zum Start in der Saison, wo ich so richtig alarmiert bin. Wie geht's dir damit?
Mir persönlich geht es damit ganz gut. Ich kann damit zieht mich jetzt nicht runter, diese Ungewissheit, obwohl doch, ja, ist ja schon auch, das haben wir die letzten Jahre auch immer gesagt, irgendwie zermürbend ist, wenn man dann jedes Mal überlegt, okay, in welche Richtung geht es jetzt oder was müssen sie tun, damit es in die eine oder andere geht. Wenn es gut läuft, auch was sollen sie jetzt nicht tun, damit es wieder runtergeht und. Deswegen stimme ich dir schon zu. Ich würde es aber mit den Siegesserien und so nicht so ausschließen, traue ihnen aber zu, dass sie irgendwie 4 in Folge gewinnen und danach dann direkt 4 verlieren. So, das passt ja auch ins Bild irgendwie. Aber es wird nicht so diese klare Entscheidung geben, in welche Richtung es geht. Jetzt sind sie 11., können noch 12. werden aufgrund der Nachholspiele und man hat halt so ein Gefühl, es wird so 10 bis 13 irgendwas werden. Es wird wahrscheinlich irgendwie nicht 9 oder 8 werden, wo ich das ja noch bei meinem Hot Take im Winter, aber jetzt gerade sieht es halt so aus, als wenn es so in diesem Bereich zwischen Baum und Borke zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig so weitergeht.
Also ist es dann am Ende eine Übergangssaison mal wieder, in der ja man dann als Gladbach-Fan darauf hoffen muss, dass auch so Polanski mehr und mehr seine Schlüsse zieht aus den Erfahrungen, die er macht und dass man da im Sommer vielleicht dann auch mit der ein oder anderen Kaderjustierung da besser gewappnet ist für die neue Saison?
Ja, dieser Übergang ist gerade ja schon da. Also er war ja buchstäblich auch da, wenn du einen Trainerwechsel und Managerwechsel im Herbst hast und jetzt gerade das Gefühl hast, boah, diese Mannschaft bräuchte 5 Abgänge, 4 Zugänge noch bis zum Ende der Wintertransferperiode, aber weißt, naja, das kann und wird eigentlich nicht passieren. Sprich, alle Ideen, die es so gibt und alle Notwendigkeiten, die auch schon erkannt werden und ja auch erkannt sind, sicherlich bei Ruven Schröder, noch nicht alle, aber sehr viele, die werden dann auf den Sommer vertagt. So, und was passiert im Sommer? Wir springen schon in den Sommer. Wir werden ja auch von der Erwartungshaltung und auch von unserer Berichterstattung genauso reingehen wie letztes Jahr. Ja, es muss irgendwie ein Spieler für viel Geld verkauft werden, sonst passiert nichts. Dann ist aber die größte und längste WM aller Zeiten. Das wird wieder vieles verschieben. Deswegen ist schon sehr viel täglich oder in diesem Fall saisonal grüßt das Murmeltier bei Borussia. Und ja, schwer zu sagen, wo das hingeht. Ich meine, Chancen sind immer da, ist richtig, also zu machen und in eine gute Richtung zu bringen. Nur diese Garantien gibt's eben nicht. Und diese Woche war dann fürs Gesamtbild schon sehr ernüchternd. Und was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, dass ja auch sie zuerst für Polanski ernüchternd war, auch was seine Aussagen auf der PK in Hoffenheim, haben das ja wieder gespiegelt. Aber dass er dann jetzt schon so ein bisschen so die Rolle rückwärts gemacht hat, anstatt jetzt zu sagen, nee, das, also ist mir auch wurscht, dass das jetzt gereicht hat mit dem 0-0, aber der HSV hat 26 Torschüsse abgegeben und im Normalfall gewinnt er hier 3-0. Auch das ist mir zu wenig. Das hat mich ein bisschen verwundert.
Es kann ja sein, dass er denkt, boah, ich merke, wenn ich hier jetzt noch mehr draufhaue, dann wird es auch nicht besser. Also er scheint ja zumindest die Überzeugung zu haben, also das ist das, was ich aus seinen Worten entnehme, dass ihm die Trainingsleistungen gefallen. Also diesbezüglich gab es ja jetzt noch keine Kritik. Im Gegenteil, ist ja dann eher das Problem, dass es dann nicht ins Spiel transportiert wird. Hätte er jetzt auch gesagt, was ich jetzt aber auch nicht zu hoch hängen würde, ja, jetzt haben wir eine volle Trainingswoche mit nur einem Spiel vor der Brust und dann können wir jetzt auch wieder ohne Schnee, ohne Eis trainieren. Der hat ja nach dem HSV-Spiel vor allem jetzt so gesagt, das ist so das Selbstbewusstsein, was man aus den Spielern noch mehr rauskitzeln muss. Er hat es ja schon mal geschafft am Anfang, nach diesem Frankfurt-Spiel dann eben für die Trendwende zu sorgen und den Spielern genau das eben zurückzugeben. Ja, ob das jetzt wieder so einfach ist, weiß ich nicht. Oder ob es da dann doch nochmal irgendwie so grundsätzlichen Anpassungen bedarf. Weil es kann ja auch nicht sein, dass so das Patentrezept für den Gegner ist, lauf Gladbach hoch an, press früh, geh aggressiv drauf und dann gewinnt ihr das. Also da muss ich mir dann auch als Trainer überlegen, was dann da meine Antwort darauf ist.
Ja, da fehlt mir fußballerisch auch noch so die stringente Idee bei Borussia, wie man sich dagegen wehrt. So, jetzt war es ja Dennis Güler bei Borussia Explained, den wir hier gerne und oft zitieren, hat das ja so aufgezeigt. Ist dann immer die Lösung, gegen diese Mannorientierung irgendwie so super breit und super auseinanderzuziehen, alles dafür riesige Abstände dann. Und ja, dann sieht es so aus, wie es in Hamburg aussah. Und auch wenn Borussia dann überhaupt mal den Ball hatte in Hoffenheim. Also da, finde ich, muss eine Idee her. Dann war ein interessanter Satz von Polanski, ich kann jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, von der PK, wo es auch darum ging, ja, was kann man jetzt machen? Und der sagt, ja, wie mache ich das, dass also ich eigentlich das trainiere, wovon ich ja denke, dass die Spieler das schon können oder sie das schon gezeigt haben. So, also das muss man ja auch im Prinzip nicht trainieren. Es geht ja nur darum, dass sie das zeigen. Also Franck Honorat kann ja diesen Ball auch locker zu Florian Neuhaus bringen. Aber was ist jetzt gerade der Grund, warum er das nicht tut? Ist Honorat vielleicht ein spezielles Beispiel, aufgrund auch seiner Verletzungsprobleme, die er jetzt seit einem Jahr immer mal wieder hatte, dass er deshalb nicht in Schwung kommt. Aber das gilt ja wirklich für viele Spieler, dass man sich denkt, ja, okay, also du kannst das ja und du hast es doch gerade noch erst gezeigt.
Luca Netz kann in der Theorie auch mit links eine scharfe Flanke vors Tor bringen.
Und dann denkst du irgendwie, er ist am Donnerstag plötzlich Rechtsfuß geworden und kann nicht mehr mit links irgendwas machen. Also das denkt man ja bei so vielen und ist ja, ich meine, wir sind dann auch ratlos. Und ich kann zu einem gewissen Grad auch verstehen, dass ein Trainer sich dann denkt, was ist denn mit euch? Also, was macht ihr denn da?
Ist es dann wieder so ein Kopfproblem? Es kommt ja dann auch wieder dann auch am, ich hatte dann ja am Wochenende in Hamburg die Tribünenperspektive, auch der ein oder andere Gladbach-Fan um mich herum und fand ganz witzig bei dem verunglückten Ball von Netz, sagt dann hinter mir plötzlich jemand, da platzt mir die Hutschnur. Auch was man selten im Stadion hört, weil es dann ja gern eher mal aggressiver ist. Aber ja, auch dann die ganze Zeit gehört, ja, das machen wir in der Kreisliga besser, das sind Bälle, die müssen selbst bei uns ankommen. Das ist ja auch immer leichter gesagt als getan. Aber ja, auch als Trainer, klar, schwierige Aufgabe, weil es ist ja jetzt auch nicht so, als sei es diese Regel, dass sie 5 Tore wie in Hoffenheim kassieren, dass sie sich jetzt Woche für Woche nochmal so abschießen lassen. Das haben sie ja schon gut in den Griff bekommen, auch jetzt mit 8-0 spielen. Aber ja, ich verstehe, dass da Polanski, dass damit sicherlich jetzt auch sehr, sehr viel bei Polanski im Kopf abgeht, weil er ja dann jetzt so die ganze Wahrheit seiner Mannschaft auch noch nicht kennt oder man eben die These aufstellt, so wie ich es jetzt gemacht habe, diese 3 Spiele, das war einfach die komplette Wahrheit und es wird weder jetzt in die eine Richtung extrem positiv laufen, noch in die andere Richtung extrem negativ. Aber das stellt dich als Trainer ja nicht zufrieden.
Nee, natürlich nicht. Das würde dich frustrieren und vielleicht frustriert es dich auch jede Woche aufs Neue. Worin das dann mündet, ja, ist die Frage. Das wird sich zeigen, weil wir die Antworten ja auch noch nicht kennen. Ich fand es dann eben aber auch bemerkenswert, dass man nach Hoffenheim denkt, ja, genau richtig so, jetzt mal klare Ansage und hier nicht weiter irgendwas schönreden und das genauso kommunizieren. Dann so ein bisschen zurückrudern auf der PK und jetzt auch gegen Hamburg nicht unbedingt so rausstellen, dass das doch über weite Strecken in meinen Augen irgendwie erschreckend war. Also ich dachte schon im Stadion sogar erst halb, was machen die denn da? So auch diese Ungenauigkeit mit Ball und dann schaut man so parallel in die Sofascore-App und sieht dann, dass dann diverse Spieler noch irgendwie keinen einzigen Ball zum Mitspieler gebracht haben oder irgendwie, weiß nicht, zig Spieler eine Passquote um 50% haben. Das heißt ja jedes Mal, der Ball ist weg und der Gegner kann die nächste Welle reiten. Das fand ich dann frappierend. Habe aber auch gleichzeitig gedacht, und das, glaube ich, unterstreicht so ein bisschen, wie kompliziert das Ganze ist, ja, okay, vielleicht ist es auch wirklich nicht zielführend, intern dann auf diese Mannschaft draufzuhauen, weil es das immer nur noch schlimmer macht. So, also vielleicht ist es halt der einzige Weg, irgendwie ihnen so gut zuzureden und zu probieren, das Selbstvertrauen zu stärken, dass es dann fruchtet, weil das andere sozusagen gar keine Option ist. Das ist ja auch wie immer, wenn jemand sagt, ja, dieser Kader ist dann zu lieb, zu weich. Polanski hat das selber gesagt, dass sie wahrscheinlich zu weich sind nach Hoffenheim. So, da muss man mal die und die Spielertypen reinbringen. Aber vielleicht zündet auch das nicht, sondern zieht dann die anderen nur noch weiter runter. Also, weißt du, es gibt so gar keine Garantien. So, mach jetzt A, dann erreichst du dein Ziel.
Und was ich gerade auch als großes Problem ansehe, du hast ja natürlich, ne, die Verletzungen von Haag, Kleindienst und Gumo, die haben wir im Kopf. Trotzdem erwartest du ja auch von Spielern wie Rainer, wie Maschino, wie Stöger, den wir hier dauerhaft aufzählen, auch einfach mehr. Klar, Maschino hat das gemacht, also was soll er in Hoffenheim mehr machen, als da vorm Tor auftauchen und das Tor zu machen? Das war gut. Auch bei Rainer kann man, wenn man will, so einen Trend nach oben erkennen. Aber es ist ja jetzt unterm Strich nicht so, dass du dir auch, können wir auch wieder gerne über Luca Netz und Lukas Ulrich sprechen, dann denkst du, ja, der andere hat jetzt mal wieder eine Chance verdient, dann spielt er und dann enttäuscht er wieder.
Keine mal den anderen sehen.
Genau, und dann ist ja, das hat doch auch Polanski, war es dann auch letzte Woche, irgendwo habe ich ein Zitat gelesen, dass auch er so zugeben muss, ja, eigentlich ist auch egal, wen ich das spielen lasse.
Ja, also die nehmen sich nicht viel.
Genau, das kann ja auch positiv sein, aber wenn halt beide gerade gar keine Form haben, dann nicht. Und ja, auch Maschino, Stöger, Rainer sind ja alles Spieler, von denen man sich mal wünschen würde, okay, dann kommen die halt mal rein, dann entscheiden die vielleicht mal ein Spiel oder dann kriegen sie ihre Chance von Anfang an. Dann überzeugen sie mehr als der Konkurrent in der Vorwoche, aber das ist ja auch nicht der Fall.
Ja, wir werden ja dann gleich im Aufstellungstipp für Stuttgart vertiefen, was so personell Konsequenzen sein können aus dem Spiel. Es war ja lustigerweise die Aufstellung in Hamburg, mit der man in Hoffenheim gerechnet hatte, also fast haargenau, die es dann an einigen Stellen überraschend nicht gab. Auch so Wechsel, dass Rainer ja gar nicht gespielt hat in Hoffenheim, dann aber ja die, also mit dem Doppelwechsel reinkommt in Hamburg, Stöger dann gar nicht, der dafür in Hoffenheim, Moja in Hoffenheim, in Hamburg gar nicht so. Also ja, wo man auch das Gefühl hat, so Polanski ist da so auch auf der Suche nach der Wahrheit und ist wieder ein Tick auch in dem Modus, in dem er ja am Anfang auch war. Da muss man sagen, da hat er ja sehr viel probiert, da sogar noch was Grundordnung und so weiter angeht, bis er dann mal die optimale Elf und die optimale Herangehensweise gefunden hatte. Ja, kann man auch als Indiz werten, dass er vielleicht gerade nicht so richtig weiß, was die Lösung ist.
Ja, und jetzt werden ja die Spiele, die da kommen oder die Gegner, die da kommen, ne? Also man hat jetzt Stuttgart, dann spielst du in Bremen und hast dann Leverkusen, Frankfurt. Also das sind jetzt auch Spiele, die in der Hinrunde ja eben nicht unbedingt positiv ausgegangen sind. Und wo ich jetzt auch mal gespannt bin.
Und dann Freiburg, Union, Bayern, ne?
Irgendwie sehe ich schon, dass Gladbach da die Spielertypen hat, die sich innerhalb eines Spiels komplett in den Flow spielen können. Also Dix, Elvedi können sich hinten befruchten und bestärken. Reitz und Engelhardt sowieso. Wenn Reitz einen guten Tag hat, dann hat er auch relativ viele Aktionen nach vorne. Und dann werden so alle mitgezogen und mitgetragen. Und ja, dass es dann irgendwie ein paar Tage später wieder das komplette Gegenteil ist, das ja, überrascht einen dann ja irgendwie auch nicht. Klingen wir jetzt hier so schon so zu sehr abgestumpft oder irgendwie auch so emotionslos?
Ach so, ich hätte eher gedacht, wir sind schon wieder in so einem Modus, der schon wieder so nicht verzweifelt ist, aber auch ja was, also ich meine, wir tragen auch eine gewisse Ratlosigkeit nach außen und überlegen, hä, also was sollen wir jetzt mit dieser Woche anfangen? Die Emotionen natürlich probieren wir raus, zwar, obwohl es ja so eine Woche ist, die dann einen schon fast wieder emotional werden lässt. Man überlegt aber so hin und her und dann, ne, weiß ich, redet man über Spieler, dann schaut man sich Szenen nochmal an, dann geht man in Statistiken rein und dann fällt einem auf, ja, irgendwie Borussia gewinnt immer, wenn sie führen, aber sie haben halt erst 5-mal geführt in 18 Spielen. Sie drehen aber auch keine Rückstände, außer das eine Mal in Leverkusen. Ja, aber schon 4-mal ist gar kein Tor gefallen. Ist auch außergewöhnlich, dass eine Mannschaft so oft zu Null spielt. Nicolas mit 8 weißen Westen in 18 Spielen, trotzdem mit 29 Gegentoren und die Hälfte davon in 3 Spielen. Also so große Unwucht drin, so wie in allem eigentlich. So im Kader ist eine Unwucht, in den Ergebnissen, in den Leistungen. So vieles, was einfach nicht so einen klaren Trend erkennen lässt, wo man sagen kann, okay, halt daran jetzt anknüpfen, weil das immer nur so punktuell auftaucht. Also ja, klar, du kannst irgendwie 90 Minuten wahllos aus der Saison zusammenschneiden. Kann jetzt jeder sagen, das kannst du wahrscheinlich bei jedem Verein, aber ich finde bei Borussia gerade das Extrem, wo sie aussehen wie kurz vor Champions League und 90 Minuten, wie sie aussehen kurz vor Abstieg in die dritte Liga.
Interessant fand ich auch noch die Aussage von Schröder. Du warst ja in der Mixzone, da hat er ja doch nochmal ganz klar gesagt, dass ihnen, was ja dann auch vor allem dann in Hamburg offensichtlich war, dieses Tempo in der Tiefe fehlt, also vorne. Und es klang ja irgendwie schon so durch, als wenn er sich jetzt was wünschen könnte, dass noch was ist, was vielleicht sogar noch was er gerne im Winter angehen würde, transfertechnisch.
Ja, ich kann es auch zitieren hier. Wir werden eventuell Richtung Geschwindigkeit im vorderen Bereich schauen. Das war der Ausblick, was noch passieren kann in der Transferperiode. Man muss aber da immer den ganzen Disclaimer davor schieben, dass natürlich Leute gehen müssen und dass sie das auch finanzieren müssen. Aber so nach dem Motto, ja, wenn ich noch was machen kann, dann ist es das so. Auch jetzt nicht so explizit, dass das jetzt so, worüber jetzt schon seit Jahren auch geredet wird, so dieser inverse Flügelspieler, so ein dribbelstarker Spieler, nee, sondern einfach so Tempo. Einfach Leute, die die Tiefe belaufen können, die einem Gegner davonlaufen können, weil es ja nun nicht an Spielern mangelt, die den Ball dahin spielen können, aber es ist halt in der Regel keiner da. Und man muss ja jetzt auch so realistisch sein, aufgrund der langen Ausfallzeiten, dass es bei Robin Hack allein schon eine Weile dauern wird, bis der mal wieder richtig bereit ist und dass man bei Nathan Gumu natürlich sagen muss, ja, also so richtig einplanen, kann man den diese Saison noch? Wahrscheinlich gar nicht so. Also zumindest nicht so, dass man sagt, ja, deshalb mache ich irgendwas nicht.
Genau, also er ist ja jetzt immer noch nicht zurück im Training. Es gab da ja nach seinem Trainingseinstieg wieder einen kleinen Rückschlag. Und wie du es gerade skizziert hast, also das kann natürlich sein, dass er in einem Monat wieder soweit ist, Teile mit der Mannschaft mitzumachen oder auch früher. Aber man hat ja dann auch schon bei Tim Kleindienst gesehen, dass es erstmal gar keine Garantie, dass es von da an stetig bergauf geht. Und ja, auch bei allen dreien und Tim Kleindienst, jetzt haben wir eben auch noch drüber gesprochen, mittlerweile dann seit 9 Monaten draußen, da kannst du nicht erwarten, dass dir einer von denen in dieser Saison nochmal ein Spiel entscheidet. Weil bevor sie dann wieder in der Startelf stehen, ist ja schon März, dann hast du eine Länderspielpause. Ja, und dann geht's ja schon ins letzte Saisonviertel ganz, ganz schnell.
Ja, ich weiß noch, damals Josip Drimic, als der seinen Knorpelschaden hatte und dann so plötzlich zurückkam und in der Endphase einer Saison noch Tore geschossen hat, lustigerweise in Hamburg, das nach wie vor letzte, was Borussia in Hamburg erzielt hat, dieses Duell ja jetzt ganz tolles geblieben ist in dieser Saison. Ja, kann noch passieren, aber du musst ja, also das predigen ja auch alle Verantwortlichen immer, dass du irgendwie so Wahrscheinlichkeiten steigern musst und halt, ja, gucken musst, dass du möglichst viel gefühlte Garantien hast für irgendwas. Und das ist ja ein Bereich, wo du gar keine hast. Deswegen kannst du da niemanden fest einplanen. Plus, sie haben ja auch jetzt schon eher schlechte Erfahrungen gemacht mit Comebackern in dieser Saison. Also es gilt ja für einige, dass jetzt auch erstmal ja eine gewisse Vorsicht vorherrscht bei Borussia und sie ganz sicher nichts bei irgendwem überstürzen werden.
Ja, da sind sie zumindest alarmiert nach den ganzen Sachen, die da dann nach einem Comeback wieder schiefgelaufen sind, teils weil es vielleicht auch die Spieler zu früh wollten. Das sind ja immer diese zwei Seiten der Medaille, die dazugehören. Jetzt hatte ja auch eine Schröder-Aussage, die ich letzte Woche mitbekommen habe, hat auf mich so gewirkt, als hätte jetzt bis gestern noch was passieren können, so in Sachen Abgänge. Ich glaube, da hast du dir auch noch das Zitat rausgeschrieben. Da ging es ums Thema, dass man noch was erwarten könnte oder dass so ein bisschen Bewegung reinkommt.
Ja, man könnte sicherlich das eine oder andere erwarten. Ich glaube, wenn wir es jetzt ganz semantisch werden, sind wir dabei, dass er letztlich gesagt hat, ja, also wenn man jetzt was erwartet oder für möglich hält, ist das sicherlich okay. Also ich will ihn da jetzt gar nicht von freisprechen und da sein Pressesprecher werden, aber er wollte sicherlich keine Transfers versprechen, weil er ja auch, also offensichtlich jetzt nicht konnte, weil wenn er es gekonnt hätte, dann hätte es jetzt Transfers gegeben, aber wir reden Montagmittag und es ist eben nichts passiert. Was er eben dann nochmal erneut hat, ist, dass es schon schleppend läuft, das hat er auch auf der PK gesagt und das ist ja der Status quo auch gerade, ne?
Ja, 2 Wochen sind es noch. Heute in 2 Wochen, an dem Montag, 2. Februar, schließt das Transferfenster. Und man sieht ja bei jemandem wie jetzt Grant Leon Ranos, der, also da habe ich mich gewundert, dass er überhaupt noch im Kader ist tatsächlich, dem Borussia ja aber gerne loswerden würde, dass es einfach schwierig ist. Weil wenn es da ja Clubs gäbe aus der 2., 3. Liga, die wirklich hartnäckig an ihm dran wären, dann hätten die ihn ja jetzt auch geholt, bevor es in ihren Ligen weitergegangen ist. Also ich würde da jetzt, klar, Wechsel ins Ausland etc. auch immer noch möglich, aber ich glaube dann auch, wenn was passiert, dann wirklich auch erst gegen Ende, weil sich dann vielleicht am Wochenende zuvor irgendwer verletzt hat. Aber nächste Woche wird Grant Leon Ranos wahrscheinlich immer noch da sein und Marvin Friedrich auch.
Also bei Marvin Friedrich muss man ja inzwischen zum Training gehen, um zu schauen, ob er noch da ist. Haben wir buchstäblich gemacht letzte Woche, weil man es ja nicht wissen konnte. Denn er war 3-mal nicht im Kader, was, finde ich, mal ein positiver Aspekt ist, dass man das jetzt auch durchzieht, dass man da jetzt nicht sagt, nee, vielleicht noch einen 2. Innenverteidiger, wer weiß, was passiert. Nee, einer reicht auf der Bank. Chiaro Dia spielt U23. Aber Marvin Friedrich ist ja auch so ein gutes Beispiel. Du hast gerade Ranos genannt. Bei Friedrich kann man das ja ähnlich übertragen, dass der dann, also dass so logischerweise dieses Mainz-Gerücht kommt, weil Urs Fischer da jetzt wieder Trainer ist, aber man auch ganz schnell hört, naja, schon irgendwie Thema, klar, denken die dann mal kurz an den, aber ist da halt jetzt auch nicht so eine oberste Prio, die haben ganz andere Ideen irgendwie, die haben an Omen Dar von Frankfurt gedacht, das wird nicht hinhauen, zu teuer, dann Stefan Posch, früher Hoffenheim, der in Como nicht glücklich ist, weiß man ja als Borussia, dass man in Como vielleicht mal Spiele ausleihen kann, so, also die werden auch nicht 3 Innenverteidiger holen, sprich, wenn die einen holen, ist wahrscheinlich Friedrich mit seinem ja doch nicht mehr ganz zeitgemäßen Spielstil und Verteidigungsstil gar nicht die große Option. So, und wenn selbst so quasi diese Reunion mit Urs Fischer unwahrscheinlich ist, ja, was soll denn da sonst passieren, was auch für Marvin Friedrich interessant ist.
Genau, und er ist ja auch in einem gewissen Alter, wo ja man auch als Verein natürlich weiß, okay, der kostet mich jetzt im Gehalt auf jeden Fall, siedelt er sich im obersten Drittel in meiner Mannschaft an, er wird mir aber niemals mehr irgendeinen Erlös bringen, der mir das wieder einbringt, weil ihr wisst ja, Marktwertsteigerung etc. Ist da halt nicht drin. Wen es ja auch noch gibt, und auch da müssen wir zum Training gehen, was wir am Mittwoch, wenn es wieder losgeht, tun werden, ist ja auch Thomas Tschwanscherer.
Ja, da muss ich sagen, haben wir ein Detail übersehen. Das hat mich auch ein bisschen geärgert, dass uns das nicht aufgefallen ist, dass der natürlich gar nicht im Kader sein kann. Ja, doch, kann er schon, aber er sollte halt partout keine einzige Minute spielen für Borussia, denn damit wäre er gesperrt im Prinzip für jeden anderen Verein, weil er dann schon für 2 aufgelaufen wäre in dieser Saison und ein Dritter geht nicht. Er kann schon noch irgendwo hinwechseln, nur er dürfte dann kein Pflichtspiel absolvieren. Testspiel gegen Hannover war okay und das ist der ganz einfache Grund, warum er, ja, entweder er geht vorher oder dann ist die Transferperiode vorbei, einfach gar kein Kandidat ist für den Kader.
Ich weiß sogar gar nicht, ob er im Kader stehen dürfte.
Ach so, wegen, doch, kann er ja. Doch, er darf ja. Also er darf ja auch spielen. Dann ist er nur, also er hat ja erst für 1, nur soll ja das Szenario verhindert werden, dass er für 2 gespielt hat.
Okay, aber ich dachte, wenn du jetzt im Kader stehst, dann zählt das quasi auch schon, dann bist du ja...
Also du meinst, dass das schon diesen Haken setzen würde? Ach so, ja, das müssen wir jetzt im Detail nachgucken, aber du packst natürlich keinen Spieler in den Kader, den du ja auf gar keinen Fall einsetzen willst.
Genau, und er ist ja jetzt auch nicht die interne Lösung, die dir dann das gewünschte Tempo da bringt oder wo man jetzt sagt, das ist also so, ja, er kann schnell laufen, aber dafür sind die anderen Defizite eben zu groß, als dass du jetzt sagen würdest, oh, dann kann er doch noch unsere Lösung werden.
Wo man ja auch denkt, okay, warum wurde dann so diese zweite Chance so betont, wenn das ja eigentlich klar war oder ist Ihnen auch erst später so richtig eingefallen, dass das so ist? Gab ja da gewisse Thematiken in der Bundesliga, wo manchmal der Groschen auch erst später fällt, aber ja, feststeht, Thomas Schwanscherer derzeit nur Trainingsteilnehmer, das aber immerhin, nachdem er freigestellt war, zwischenzeitlich. Und wenn wir jetzt die Kandidaten durchgehen, Jonas Omlin, da kursiert ja auch gar nichts. Es flammte mal so ein bisschen jetzt auf, weil er erstens krank war und man dann schon dachte, oh, ist er wirklich krank? Aber war er wohl. Und stand ja auch schon wieder im Kader dann jetzt in Hamburg. Plus, dass Marvin Hitz beim FC Basel seinen Abschied zum Saisonende verkündet hat. Und das ist aber wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Marvin-Friedrich-Mainz-Hoffnung, dass man denkt, ja, Ex-Verein von Jonas Omlin, seine Heimat, vielleicht geht da was. Aber selbst da würde ich jetzt sagen, okay, vielleicht hat auch der FC Basel einfach mittlerweile dann schon eine ganz andere Idee.
Und bei Jonas Omlin, muss ich auch ehrlich sagen, der ist ja ne, menschlich top und mit dem kann man sich immer gut unterhalten. Ist da jemand, der natürlich dann auch im Training das Niveau hochhält. Aber wenn ich mir jetzt einfach nur seine Verletzungshistorie angucke, seitdem er in Gladbach ist, das musst du doch auch erstmal als, wenn du ihn als Manager willst, musst du das erstmal deinem Trainer verkaufen. Hier, wir haben jemanden gefunden, aber ach, auf den kannst du dich nicht verlassen. Wenn du den als Trainer willst, musst du erstmal deinem Manager überzeugen, warum der Verein für so jemanden überhaupt Geld ausgeben sollte, der jetzt eben doch auch ne, mittlerweile 32 ist, hatte ja auch dann im November war ja wieder ein Monat raus wegen Adduktorenbeschwerden. Das ist jetzt auch nichts, womit er dann punkten kann und es wirft ja dann auch so eine komplette, also es kann ja auch eine komplette Torwartplanung über den Haufen werfen, weil wen holst du denn hinter jemandem, wo du nicht sicher weißt, dass er fit bleibt als Nummer zwei? Da kannst du ja eigentlich dann auch keinen Jungen, ganz Jungen aufbauen, der gänzlich ohne Erfahrung ist, wenn die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch ist, dass er auf seine Einsätze kommt.
Du kannst ja nur die letzten 3 Jahre bei Borussia nehmen, wo es zum Glück sehr gut gegangen ist. Aber es hätte ja auch ganz anders ausgehen können, wenn dir dein teuer verpflichteter Jan-Sommer-Ersatz ebenso oft wegbricht.
Also die Entscheidung von Omlin möglicherweise auch wieder um 6 Monate auf den kommenden Sommer vertagt. Schauen wir mal. Noch sind 2 Wochen Zeit. Noch kann Borussia hoffen, dass doch noch was passiert. Apropos Sommer. Gerüchte, Transfermarkt, Sonntagabend flammte auf von Sky, dass unter anderem RB Leipzig an Rocco Reitz interessiert sei, an einer Verpflichtung ab Sommer. Und es gibt ja, also das können wir bestätigen, dass es diese Ausstiegsklausel im Sommer gibt, die laut Sky bei 28 Millionen Euro liegen soll. Und naja, Janik, das kann man, also wenn ich kurz einen nüchternen Kommentar dazu abgeben darf, also wenn dir jemand 28 Millionen Euro für Rocco Reitz zahlt, dann wäre das für Gladbach ein richtig dicker und großer Erlös.
Ja, genau. Und noch nüchterner und ähnlich kurz. Sobald Rocco Reitz mit einem Verein kommt, der bereit ist, das zu zahlen und sagt, da möchte ich hin, sollten sich die Versuche von Borussia, ihn davon abzuhalten, aufs Nötigste beschränken, beziehungsweise vielleicht gar nicht vorhanden sein. Weil so traurig es dann ist, dass eine Identifikationsfigur Eigengewächs Borussia durch und durch geht. Es ist, der Verein hat solch eine Einnahme einfach sowas von nötig. Das würde einfach Möglichkeiten eröffnen, für die man sich sonst so richtig einen abstrampeln muss. Plus, man kann ja vielleicht den Kader durchgehen und sagen, man müsste nicht mal einen direkten Ersatz holen, weil man mit Kastrop und anderen ähnlichen Profilen gewisse Optionen hat. Also das wäre in meinen Augen ein Segen für Borussia, wenn es so käme. Auch schon für weniger als 28, ab 20, glaube ich, würde ich sagen. Mache ich den Segenshaken. Das ist ja gar nichts gegen Rocco Reitz, aber jetzt habe ich doch mich länger gefasst, als ich wollte zu dem Thema. Aber ich glaube, jedem muss sich einfach erschließen, wie essentiell das im nächsten Sommer wird, für Borussia hohe Transfereinnahmen zu erzielen. Weil sonst kommen wir wieder auf das zurück, was wir gerade hatten. Dann geht halt alles wieder von vorn los.
Und einerseits kann man vielleicht sagen, wie du es auch gerade schon angedeutet hast, es ist voll schade, wenn der Spieler, der gerade dein Kapitän ist, der das Gesicht deines Vereins ist, mit dem sich die Fans so identifizieren, wenn der derjenige ist, der so ein bisschen dafür herhalten muss, um dir eben so eine Einnahme zu bescheren. Andererseits könnte es ja vielleicht auch bei Reit so ein bisschen die Entscheidung erleichtern. Also dass er, und um Gottes Willen, Rocco Reit, so schätze ich ihn jetzt einfach ein, kennt ihn ja jetzt doch schon ein paar Jahre, und es ist immer wieder rauszuhören, wie er diesen Verein eben liebt. Und ihm wird so eine Entscheidung grundsätzlich gegen Gladbach nicht leicht fallen. Aber ich glaube zumindest, dass ihm, und da werden ja noch ganz andere Vereine dann in den nächsten Monaten kommen, also ich glaube, man kann sich auch darauf einstellen, dass da ab April nochmal zahlreiche...
Übrigens, Brighton wurde da genannt, da habe ich mal gehört, dass das eher Name-Dropping ist. Also, dass da jetzt zumindest nicht viel dran ist.
Aber auch da aus England, aus anderen Ländern, aus Italien, aus Spanien, was weiß ich. Also ich glaube, da wird es auch noch international große Namen geben, mit denen Reitz in Verbindung gebracht wird. Aber ich glaube, dass er, wenn er denn die Gewissheit hat, dass er dem Verein so viel Geld bringt, sich auch wirklich guten Gewissens verabschieden kann. So schwer sowas dann immer fällt, wenn man bis auf eben die Leihe nach Belgien nie woanders gespielt hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da der große Hass oder der große Shitstorm in Richtung Rocco Reitz ausbrechen würde.
Da würde ich auch dafür plädieren, dass das selbst dann ausbleibt, wenn es halt Leipzig wird, dass man ihm da nicht böse wäre. Wir haben ja mal mit ihm darüber gesprochen, was denn so für ihn dann Träume wären. Da kaprizierte sich das ja schon sehr aufs Thema Champions League. Damit rechne ich jetzt im Sommer auch, dass das ein Verein sein wird, der ja am besten sich da qualifiziert hat für die Champions League, wo er nicht, wie jetzt auch Frankfurt, nehme ich jetzt mal an, die schaffen es nicht in die Champions League, man dann nicht weiß, ja, schaffen die es in den nächsten 5 Jahren überhaupt nochmal, sondern schon am besten direkt die Garantie, direkt Champions League Fußball. Das wird ihm sicherlich wichtig sein. Und darüber hinaus, ja, ich glaube, mit Leverkusen könnten jetzt alle besser leben, auch er vielleicht familiär, weil er dann einfach in Gladbach wohnen bleiben könnte. Nur über allem steht eben, es sind diese Einnahmen verdammt, verdammt bitter nötig. Ich glaube, so kann man es jetzt etwas gleichlautend ausdrücken. Ja, und das werden wir auch noch bei vielen anderen Gerüchten wiederholen in den nächsten Monaten.
Wir wollen ja hier auch jetzt noch niemanden schon wegreden, der noch da ist. Man, ne, auch bei Moritz Nikolas, wo sich ja da im Sommer vielleicht auch eine Tür Richtung England auftun könnte, weil er für die zu einem vergleichsweise günstigen Preis zu haben wäre. Man muss natürlich in erster Linie hören, wie sehen die Spieler das selber nach der Saison. Rocco Reitz wird dann Ende Mai 24, das ist schon dann mal ein Alter, wo man den nächsten Schritt gehen kann. Aber klar muss da natürlich auch die Bereitschaft und das Signal, wenn der Verein sagt, hey, ihr seid diejenigen, die uns hier die großen Erlöse bringen könnten, wir würden euch keine Steine in den Weg legen, dann muss ja trotzdem das Signal und der Wunsch vom Spieler kommen, dass man eben bereit ist, diesen Schritt zu gehen.
Ja, dann würde ich sagen, reden wir aber erstmal über den wirklich nächsten Schritt für Borussia, nämlich das Spiel gegen den VfB Stuttgart am nächsten Sonntag um 15.30 Uhr. Der VfB war noch so weiter hinten in der Tabelle, da dachte ich schon, okay, eigentlich ist da mehr Potenzial. Jetzt haben sie es mit 2 Siegen erst abgerufen, jetzt haben sie nur 1-1 gegen Union Berlin gespielt, wo ich auch dachte, okay, vielleicht Union auch gerade wirklich stark, kann man auch daraus ableiten. Große Offensivwucht, wenn es mal richtig läuft, das kann gefährlich werden für Borussia. Andererseits, Hanna, glaube ich, wenn man das irgendwie gebändigt bekommt, ergeben sich dann auch Möglichkeiten auf der anderen Seite.
Ja, ich habe jetzt in der englischen Woche auch nur die Ergebnisse gesehen von Stuttgart, finde es aber schon auch, also sind jetzt, glaube ich, haben ja Anfang Dezember die Klatsche gegen Bayern gehabt, dann 5 Ligaspiele in Folge ungeschlagen, hätte ich ihnen jetzt so auch nicht zugetraut. Also da spricht ja auch der Trend für sie. Und ne, du hast gesagt, man muss gucken, dass man eben defensiv gut steht. Finde auch, dass sich damit Undav, Führig und auch Mittelstädt, der ja hinten links spielt, aber der jetzt irgendwie auch wieder so eine, ja, so einen Aufschwung erlebt. Ich glaube, das Spiel wird darüber entschieden, wie kaltschnäuzig sich Stuttgart eben zeigt oder nicht. Also ich bin sicher, dass sie da vor allem in Person von Undav einfach zu ihren Chancen kommen werden. Leveling zuletzt ja auch immer aufgedreht. Und klar, ne, wenn du gegen einen Gegner spielst, der dich vielleicht auch mal phasenweise in die eigene Hälfte reindrückt, dann können sich da wieder Umschaltsituationen ergeben. Aber es war jetzt auch nicht so, als würden die Szenen aus Hamburg da jetzt Hoffnung machen, dass Gladbach das dann besser ausspielt gegen Stuttgart.
Ja, die Chance dazu haben sie. Stuttgart spielt ja auch Donnerstagabend bei der AS Rom in der Europa League. Wichtiges Spiel, vorentscheidendes Spiel, große Herausforderung. Mal schauen, ne? Zweimal auswärts und so, alles schon nicht so leicht. Vielleicht bietet das auch Chancen und ja, führt alles, Hanna, zu der Frage, wer es denn richten soll bei Borussia.
Aufstellungstipp.
Vor Moritz Nikolas würde ich für die erste Änderung plädieren und ich habe sie schon gegen Augsburg gefordert. Kota Takay müsste doch jetzt nach seinen 3 Kurzeinsätzen mal bereit sein, Philipp Sander in der Startelf zu ersetzen und in die Dreierkette zu rücken, oder?
Ja, zumal Philipp Sander die Entscheidung auch durchaus erleichtert hat in den letzten Spielen. Ja, es ist halt ein Projekt, das ja irgendwie jetzt forciert werden muss, wo es nur noch 16 Möglichkeiten gibt, das zu tun. Weil man ja schon das Bestreben hat, hat die Kaufoption, dann auch einen Fuß in die Tür zu bekommen. Im Sommer wird nicht so leicht, weil ihr schon oberhalb, haben wir gehört, dessen liegt, was Tottenham für Takay bezahlt hat. Ja, aber er scheint bereit. Er wurde auch explizit gelobt am Wochenende. Deswegen würde ich jetzt schon mal mit ihm rechnen, weil er ja einfach so ein moderner Verteidiger-Typ ist. Ich glaube, da sieht man den Kontrast zu Marvin Friedrich auch einfach sehr extrem, dass Takay da, klar, er ist deutlich jünger, der zeitgemäßere ist. Und ja, ich würde ihn auch gerne da mal sehen. Das gibt Borussia eine gewisse Robustheit, gibt ihnen auch was am Ball. Da geht jetzt dann auch nicht alles flöten, weil Sander weg ist. Ja, deswegen sind wir uns da einig. Und vielleicht sollen wir bei Nikolas noch kurz erwähnen. Dann haben wir es erwähnt, auch wenn es teilweise nicht so aussah. Er hat den Paradenrekord in dieser Bundesliga-Saison aufgestellt und sogar den in Europas Top 5 Ligen. 12 Bälle hatte noch keiner gehalten, weil Paraden kann man ja nicht unbedingt sagen. Aber er hat 12 Schüsse abgewehrt. So, haben wir das auch erwähnt.
Neben Takay dann Elvedi und Dix. Wenn ich jetzt davor weitermache, dann kommt die nächste Änderung. Also wenn wir uns jetzt von rechts nach links denken, würde ich jetzt Jens Castrop nochmal anstelle von Joe Skelly spielen lassen.
Ja, ist mal doof, wenn wir uns so einig sind bei diesem Thema hier. Aber ja, sehe ich auch so, dass ich da ein ähnliches eigentlich 50-50-Duell wie auf der linken Seite dann jetzt mal zugunsten von Castrop entscheiden würde. Einzige Option oder Möglichkeit, man sagt, das mit Castrop für Neuhaus war die richtige Idee, aber im falschen Spiel gegen Hoffenheim. Das Thema Tiefgang und so weiter, Castrop vielleicht in der Position als einer von zwei Leuten hinter Tabakovic, einer ist, der da diese Tiefe herstellen könnte. Das spreche dann für ihn.
Hat er ja auch schon in der einen oder anderen Situation gezeigt, dass er das durchaus
kann. Erinnere mich an das Fast-Tor.
Kann, genau, das habe ich auch gerade vor Augen. Und ja, dass wir uns einig sind, liegt ja auch wieder an dem zuvor geschilderten Problem, dass es ja irgendwie uns wenig Vorlagen gegeben wird, sich hier jetzt um Personalien zu streiten. Also, dass ja dieses Netz-Ulrich-Duell da auch so ist, wie es ist. Auch da würde ich vom Gefühl her jetzt sagen, dass da vielleicht Ulrich spielt, eben weil die Netzleistung so war, wie sie jetzt war, hat sich nicht angeboten. Ulrich hat den Vertrag verlängert. Auch da hat Polanski ja letzte Woche das Statement abgegeben. Klar, ich kann jetzt den Lukas Ulrich jetzt auch nicht dauernd auf die Bank setzen. In der Mitte Reitz Engelhardt ist jetzt für mich auch keine Alternative, dass da dann Philipp Sander reinrückt, auch wenn vor allem Engelhardt jetzt zuletzt nicht so gut ausgesehen hat. Oder siehst du das da anders?
Ich weiß nicht genau, wie Polanski das sieht und gibt halt auch diesen Faktor, dass Sander da jetzt nicht so stabil war. Er hat ja sogar auf der 6 gespielt in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim und da nicht gut ausgesehen. Ich würde mir irgendwie wünschen, dass so die Alternative jetzt mal entwickelt wird, vielleicht dann halt um Reitz und Engelhardt herumzukommen. Also die können vielleicht beide spielen, aber dass die in dieser Konstellation spielen, sondern dass die vielleicht auch mal eine Doppel-6 bilden können, dass vielleicht nochmal drüber nachgedacht wird, geht es irgendwie nochmal Reitz-Neuhaus als Doppel-6, mit den Polanskischen Prinzipien und irgendwie einer gewissen Disziplin, dass man das hinbekommt, um dann vorne mehr Optionen zu haben, weil Florian Neuhaus ja eine große Bedeutung hat für die Mannschaft, aber ich finde, dass man sich ja eben auch in den Möglichkeiten vorne limitiert, wie man, also allein was so die Menge an Offensivspielern angeht. Ja, also es sind schon ein paar Überlegungen nötig für Sonntag.
Jetzt bleibt da noch die
Ja, wir haben jetzt noch nicht zwei Positionen sind noch frei, die zuletzt Honorar und Tabakovic hatten.
Und auch da, und das ist wieder so ein, ja, was wir auch schon öfter hatten in der Vergangenheit, dass du auch Honorar, finde ich, jetzt trotz der schwachen Leistungen nicht rausnehmen kannst. Weil, naja, wenn jemand in irgendeinem Spiel ein Unterschiedsspieler sein kann, dann ja eben Honorar. Und den muss man jetzt irgendwie als Mannschaft da mitziehen und durchschleppen und einfach hoffen, dass er über Spiele und Einsätze wieder zu seiner Form findet, weil es bringt dir ja auch nichts, wenn du ihn jetzt wieder für ein, zwei Spiele auf die Bank setzt. Und auch dafür ist er jetzt nicht so, als hätte Maschino da jetzt sich krass für beworben.
Genau, da ist einfach dieses Potenzial da, wenn es klappt, dass es richtig klappt. 11 Pflichtspieltore hat Tabakovic erzielt. Ich meine, 5 hat ihm allein Honorar aufgelegt. Sprich, da gibt es ja auch diese Verknüpfung. Also wenn Honorar funktioniert, dann funktioniert Tabakovic auch noch besser. Das muss man ja sagen, diese Vorlage gab es ja von Honorar. Ich glaube, seine einzige angekommene Flanke seit dem Restart. Dann war es auch direkt eine Torvorlage. Und wenn er das Ding rüberbringt in Hamburg, dann hat er eben noch eine zweite. Und ja, da muss man einfach darauf setzen, dass er in den Rhythmus kommt. Es spricht ja immer viel dafür, dass einem Spieler das auch eher gelingt, wenn er dann spielt und nicht auf der Bank sitzt. So, und er ist jetzt auch immerhin physisch so fit, um zu beginnen. Es ist jetzt ja nicht so, dass er völlig körperlich neben sich steht. Das ist ja eher so eine Frage des Rhythmus und des Gesamtgefühls.
Ja, und alles dann, auch bei Florian Neuhaus, auch da für mich das Argument, wenn jemand dann auf dem Platz mal für einen entscheidenden Pass sorgen kann oder für diese fußballerischen Elemente, dann ist er das. Das war mir bisher dann von Rainer zu wenig, von Stöger sowieso. Vielleicht kommt da im Frühjahr dann so eine Phase, wo Maschino und Rainer dann nochmal eine ganz andere Rolle spielen können, aber für den Moment für mich neben Tabakovic, ja, oder Honorar und Tabakovic vorne gesetzt.
Ja, und ich meine, es ist ja auch nicht verkehrt, wenn man über Kastrop, Rainer, ja, Netz oder Ulrich immer als Einwechseloption nachdenkt, Maschino, Moja, der jetzt in Hamburg nicht gespielt hat nach seinen vielen Einwechslungen zuvor. Also ja, so bis Position 16, 17 sind ja gute Optionen im Kader da. Die müssen dann aber auch gerade nach einer Einwechslung mal zünden. Das war in Hamburg, wenn wir da mal was Positives erwähnen wollen, schon der Fall, dass Kastrop und Rainer was Gutes reingebracht haben. Es hat halt nicht gefruchtet oder es war nicht effektiv. Aber die Tendenz war schon mal gut inmitten eines Spiels, wo es davon nicht so viel Gutes gab.
Für den die Tendenz bei den beiden dazu, dass Borussia am Sonntag gegen Stuttgart was holt. Willst du mit dem Ergebnistipp loslegen?
Also ich habe eher im Gefühl nicht, so dass dieser Trend dann zumindest fortgesetzt wird. Vorhin, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, was ich gleich sagen werde, war ein 1-3 das erste, was in meinem Kopf war.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es am Sonntag gegen Stuttgart für Punkte reicht. Und tippe dann mal ein 1-2. Also, glaube, ein Tor zu Hause.
So, eins, sie liegen 0-2 zurück und machen den Anschluss oder sie führen sogar. Und wir haben mal das Thema, es wird eine Führung verspielt. Ich meine, es gibt ja drei Möglichkeiten, 1-2 zu spielen.
Dann nehme ich die dritte Option. Stuttgart geht in Führung, zur Halbzeit steht es 1-1 und dann gibt es in der 78. Minute das 1-2.
Ich weiß gar nicht, also, dass ein Ausgleich erzielt wird, kann es ja dann auch nur gegen Leverkusen gegeben haben. Also 18 Spiele, nur ein Ausgleich. Nein, stimmt, sorry. Gegen Wolfsburg war es der Ausgleich.
Stimmt, ja.
Aber hatte nicht lange
Bestand. Und wäre jetzt auch keine Tatsache, die uns drei Texte bescheren würde zu dem Thema.
Nee, außer es ist wieder ein Eigentor und irgendwie Borussia findet über Eigentore in die Spur oder so. Ja, genau, und ihr könnt ja auch gerne mal schildern, wieso. Also ich meine, wir haben ja jetzt so viel hin und her und wir suchen ja auch die Wahrheit und Borussia sucht sie und keiner findet sie, glaube ich, gerade. Aber ihr könnt ja mal auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerade so wahrnehmt, ob ihr eher Sorgen habt oder ob ihr doch weiterhin zuversichtlich seid. Man muss ja sagen, so habe ich auch meinen Kommentar formuliert, Borussia muss der Bundesliga dankbar sein. Es ist halt da nicht so diese akute Abstiegsgefahr, weil dann doch gerade jetzt explizit drei Mannschaften momentan so hinten dran sind, weil der Vorsprung groß genug ist. Aber ich habe dann geguckt, wie sah es vor 2 Jahren aus unter Seoane, da hatte man nach 18 Spielen auch 20 Punkte und da hatte, inklusive Nachholspiel, aber der 16. sogar nur 11. Und wir wissen alle, wie es weiterging. Borussia baute immer mehr ab und konnte am Ende froh sein, als die Saison rechtzeitig zu Ende war und man 14. geworden war. Deswegen auch daraus keine zu große Sicherheit ableiten.
Genau, und wo das dann am Sonntag hinführt, werden wir sehen und dann in der kommenden Woche besprechen. Da stehen dann sicherlich auch nochmal Transfers im Mittelpunkt. Welche Aktivitäten? Schauen wir mal, aber dann ist es nur noch eine Woche. Und ja, vielleicht zeichnet sich dann ja nochmal in die eine oder in die andere Richtung was ab.
In dem Sinne, habt eine schöne Woche. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de